Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch erstmal, bevor ich anfange, alle einen gesegneten ersten Advent wünschen, von ganzem Herzen. Und egal, was die Zeit uns auch noch bringen wird, wir lassen uns diesen Blick auf unseren Herrn von niemandem nehmen. Und wir feiern Advent gerade jetzt noch mehr. Und Weihnachten werden wir noch mehr feiern als vorher. Noch mehr den Herrn anbeten, noch mehr danken, dass wir erkannt haben, um was es überhaupt geht. Und obwohl wir heute Advent haben, möchte ich eine Botschaft bringen, die, denke ich, auch da etwas zu tun damit hat. Nämlich Advent ist ja die Erwartung auch des Herrn. Und ihr wisst, als Jesus auf diese Welt kam, da war es ja alles andere als ein schönes Leben. Das waren auch turbulente Zeiten, das müsst ihr wissen. Das ist deswegen so wichtig, weil mich manchmal junge Leute fragen, Christian, lohnt es sich überhaupt noch, Nachwuchs auf diese Welt zu senden bei diesen Problemen? Dann sage ich, oh, das lohnt sich immer. Gott, der Vater, hat seinen Sohn auf die Welt gesandt, als Chaos pur war. Und er hat ihn bewahrt. Und das wird er mit deinen Kindern auch machen. Christen sind immer für das Leben. Warum? Weil sie das Leben haben in Jesus Christus. Ja? Und das lassen wir uns nicht rauben. Das lassen wir uns nicht rauben. Das Thema heute lautet Einsamkeit. Einsamkeit. Ich möchte dazu zwei Bibelstellen lesen. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr mitlesen. Die erste Bibelstelle finden wir in Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 7. Da geht es dort um diesen kranken Mann an diesem Teich Bethesda. Und der sagt in Vers 7, Herr, ich habe keinen Menschen. Herr, ich habe keinen Menschen. Was für eine Aussage. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle, die steht in Psalm 142, Vers 5 vom David. Und da steht, schau zur Rechten und siehe, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht, niemand fragt nach meiner Seele. Das sagt kein Atheist, kein Gottloser, das sagt einer der größten Könige, den es je gab. Wir können alle in Situationen kommen, wo uns die Einsamkeit erdrückt. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Man kann auch Einsamkeit haben, obwohl man viele Menschen um sich hat. Du kannst eine Riesenfamilie haben und dennoch ganz einsam sein. Und wir werden heute einige Punkte über dieses Thema hören. Das erste, es gibt verschiedene Verbindungen mit dem Wort Einsamkeit. Das, was wir als negativ mit dem Wort verbinden, hat etwas zu tun mit Isolation, mit Angst, mit Leere oder mit Verzweiflung. Es gibt aber auch etwas Positives an Einsamkeit, nämlich eine Sehnsucht, stille zu sein mit Gott. Und wir werden heute beides beleuchten. Am Anfang ein Zitat. Jesus Christus ist der Meister aller zwischenmenschlichen Beziehungen. Und deswegen brauchen wir ihn so dringend. Wenn Leben untereinander, unter den Menschen gelingen soll, dann brauchen wir den, der der Meister der Beziehung ist. Jede menschliche Beziehung, ob in der Familie, in der Ehe, am Arbeitsplatz, wo auch immer, würde ganz anders aussehen, wenn Jesus das Zentrum wäre. Kann es vielleicht sein in deinem Leben, dass das genau das Problem ist in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Freundschaft und Bekanntschaft? Das Erste, Gott selbst ist in ständiger Gemeinschaft, wenn ich das so sagen darf. Wir lesen schon im ersten Buch Mose in Kapitel 1, Vers 26, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Da steht nicht, ich mache einen Menschen. Er sagt, lasst uns Menschen machen. Und hier sehen wir schon einen ganz deutlichen Hinweis darauf, dass Gott im Plural ist, ja, Und wir wissen das von der Trinitätslehre: Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Es sind drei Personen in eins. Jetzt können wir darüber lange diskutieren, wie ist das möglich? Ich kann das abkürzen. Wir werden es nie auf dieser Erde begreifen, Punkt. Das Thema ist dann durch. Wir müssen manchmal Gott einfach glauben mit dem, was er sagt, weil das manchmal Dimensionen gibt, und es wird oft Dimensionen geben, die kriegen wir oben im Kopf nicht hin. Ich würde auch Angst haben, wenn ich das erklären könnte, dann bin ich Gott. Das musst du dir immer wieder als Christ bewusst werden. Du wirst Gott nie in Einzelheiten total erkennen können. Das ist alles nur ganz kleines Stückwerk. Eines Tages, wenn wir bei ihm sind, wird das anders aussehen. Ja? Aber solange wir hier sind, Stückwerk. Und Gott hat eine wunderbare Harmonie. Wir können anhand einer Bibelarbeit über das Wesen Gottes lernen, wie Gemeinschaft funktioniert. Zum Beispiel hat Jesus nie ein Problem gehabt, sich unter dem Vater zu stellen. Er hat nie ein Problem damit gehabt. Und der Heilige Geist hat nie ein Problem gehabt, Jesus zu verherrlichen. Die spielen alle drei untereinander dasselbe Spiel. Sie wertschätzen sich. Einer achtet den anderen, obwohl sie alle Gott sind. Der Vater ist Gott, Jesus ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Aber sie haben unterschiedliche Aufgaben in ihren Wesen. Und das läuft völlig harmonisch. Völlig harmonisch. Und wisst ihr, anhand der Trinität Gottes können wir verstehen, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, wo man auch sich unterordnen kann, ohne dabei Minderwertigkeitskomplexe zu bekommen. Es bedeutet nicht, wenn der Herr Jesus sich dem Vater unterordnet, dass er weniger wert ist. Das steht nirgends in der Bibel. Jesus sagt, ich und der Vater bin eins. Aber er unterordnet sich, und ohne damit Probleme zu haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das an erster Stelle mitnehmen für uns als Menschen, weil ich ja nachher auf das Thema Einsamkeit komme, dass wir uns das abgucken, wie funktioniert das bei Gott. Und Gott ist in sich völlig glückselig. Der braucht dich und mich eigentlich nicht. Und dennoch will er uns bei sich haben. Allein das schon zu verstehen. Wenn Gott, der uns nicht nötig hat, die Gemeinschaft mit uns will, wer bist du und ich, dass wir andere Menschen aus der Gemeinschaft rausnehmen? Gott hält es mit dir aus. Ist das leicht mit dir? Das ist für mich eines der größten Geheimnisse, dass Gott aus meinem Leben nicht rausgeht. Also wenn ich Gott wäre, hätte ich mir jemand anderes ausgesucht als mein Leben. Aber er sagt, nee, dich will ich haben. Ja, aber Herr, ich bin total schmutzig, das weiß ich. Und ich bin ziemlich oft ungezogen. Das weiß ich auch. Und ich mache dir unendlich Probleme. Oh, das weiß ich. Ja, was willst du denn von mir? Ich liebe dich. Ja, was ist das für eine Liebe? Bedingungslose Liebe. Wenn wir über Gottes Liebe sprechen, alles das, was wir als Liebe empfinden, ist dagegen pure Dunkelheit. Unsere Liebe ist fast immer egozentrisch und egoistisch. Bist du gut zu mir, bin ich gut zu dir. Bist du blöde zu mir, hau ich dir einen auf den Kopf, wenn ich das schaffe. Ja? Das ist unsere Liebe. Weihnachten steht vor der Tür. Wir schenken, geben vielleicht ein bisschen mehr Geld aus und dann bekommen wir irgendwie etwas ganz Einfaches zurück. Oh, dann sind wir wütend. Mensch, ich habe denen so eine tolle Sache geschenkt und der schenkt mir jetzt so ein blödes Teil da. Das ist unsere Liebe, ja. Kriegen wir ein gutes Geschenk, anderes, ist alles wieder Paletti. Gott gibt, ohne etwas zu erwarten. Warum kann er das? Weil er die Quelle der Liebe ist. Gott kann ständig geben und er wird nie leer. Gott gibt ständig Liebe und er ist voller Liebe. Deswegen, wenn du ein Problem mit Liebe hast, ist das Problem bei dir, dass du nicht genug in Jesus lebst. Der hat genug davon. Der ist die Liebe in Person. Wenn er in dir wirken kann, kannst du die Leute überschütten mit Liebe. Ob sie dich nett kommen oder blöde sind, du kannst sie überschütten mit Liebe, so wie Jesus das konnte. Der konnte selbst noch am Kreuz beten, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Also Gott in sein Wesen, völlig glückselig, da können wir uns viel abgucken. Das Zweite, Gott möchte, dass der Mensch nicht alleine ist. In 1. Mose 2, Vers 18 steht, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das ist interessant, dass nicht Adam sagt, also Gott, ich will jetzt auch mal jemand haben mir gegenüber. Ich kann mir vorstellen, dass als Adam die ganzen Tiere sah, er immer gesagt hat, guck mal, die Elefanten, die haben zwei und da sind zwei und ich bin alleine. Wahrscheinlich hat Gott das gesehen und sagt, Adam, du hast recht. So wie wir in der Gottheit auch nicht einer sind, du brauchst jemanden zur Seite. Ja, und dann hat Gott für den Mann die zweite Perle erfunden, ja, die Frau geschaffen. Und Gott möchte, dass wir Gemeinschaft haben. Wisst ihr, warum der Himmel ist? Weil wir da eine ungestörte Beziehung zueinander und zu Gott haben. Auf die goldenen Gassen kann ich verzichten. Und auf all das kann ich alles verzichten. Für mich ist nur wichtig, dass Jesus da ist und dass wir alle uns nicht mehr verletzen. Das ist der Himmel. Und deswegen hat Gott diesen Blick auf diesen Menschen und sieht, es ist nicht gut, dass er allein ist. Und deswegen schickt Gott auch uns Menschen in den Weg. Ist es dir überhaupt schon mal groß geworden, dass du einen Menschen zur Seite hast? Ihr als Ehepaare, ja? Wie oft dankst du und sagst, Herr Jesus, danke, dass ich nicht alleine durchs Leben gehen muss, dass ich meinen Lebenspartner habe? Gott möge euch davor bewahren, aber wenn er nicht mehr da ist, dann werdet ihr mal merken, was ihr verloren habt. Warte nicht darauf. Wertschätze das, was du jetzt hast, jetzt schon, jeden Tag. Das ist so wichtig. Die Gemeinschaft der Heiligen ist ein herrliches Bewahrungsmittel gegen Rückfall und ein köstliches Hilfsmittel zum Bleiben in Jesus, sagt Elias Schrenk. Wisst ihr, dass wir hier zusammenkommen dürfen, in der Gemeinschaft, ist ein Segen. Andere Menschen, die würden sich das wünschen. Es sind einige Gemeinden, die sind zu. Wir haben uns hier noch, ja? Wir dürfen hier uns sehen. Ja? Das ist Gnade. Und das hilft auch, die Gemeinschaft hilft uns, in Jesus zu bleiben. Deswegen sagt der Hebräerschreiber, versäumt nicht eure Gemeinschaft, die ist so wichtig. Ein Christ ist wie eine Biene. Wisst ihr warum? Wenn du eine Biene aus dem Volk rausnimmst, stirbt sie innerhalb von ein paar Stunden. Eine Biene ist unfähig, alleine zu leben. Eine Biene kann nur leben und bestehen im Volk. Und das ist das Gleiche für uns Christen. Wir können nicht sagen, ach du immer, ich bin 20 Jahre in der Nachfolge, ich brauche das nicht. Ich würde eher sagen, wenn du 20 Jahre richtig mit Jesus unterwegs bist, dann sagst du, also ich merke von Jahr zu Jahr, ich kann ohne die Gemeinschaft meiner Geschwister gar nicht mehr leben. Die können mich ins sonst was, aber die Gemeinschaft ist mir wichtig. Das ist immer ein gutes Zeichen eines Christen, wenn er die Menschen liebt, die Jesus lieben. Oder? Bei all den Macken, die wir haben. Wer Jesus findet, findet auch seine Jünger. Wenn du Jesus gefunden hast, dann wirst du ihn ähnlich. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus immer ein Teamplayer war? Gott ist ein Teamplayer. In seiner Gottheit selbst, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Teamplaying. Und wo Gott ist, ist Teamplaying. Wisst ihr, das ist so wichtig. Manche Geschwister sind einsam, weil sie sich distanzieren. Weil sie denken, sie brauchen den anderen nicht. Es gibt ein weises Wort. Das Wort, das dich tröstet, das kannst du dir nicht selber sagen. Dafür brauchst du jemand anderen. Und es wird immer Situationen in dein Leben geben, da brauchst du Brüder und Schwestern, die dir helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Wie oft ich in mein Leben resignieren wollte. Und dann kamen Brüder oder Schwestern und haben mir wieder geholfen, eine richtige Blickrichtung zu bekommen. Manchmal haben sie mich durchbetet. Ja, und durchgebetet. Und das müssen wir wertschätzen. Gott möchte, dass der Mensch nicht alleine ist. Es gibt natürlich auch Situationen. Es gibt wenige Menschen, die sind von Gott berufen, auch nicht eine Ehe einzugehen. Es sind aber wenige. Das sind aber auch Leute, die haben kein Problem, alleine zu sein. Ja? Aber in der die Normalität ist, dass der Mensch dann auch irgendwann einen Lebenspartner hat. Ja? Und dann hoffe ich, dass du auf Gott baust. Ja? Ich hoffe, dass das nicht das Wichtigste ist. Ach, mein Lebenspartner, bevor ich den heirate, muss ich erstmal den seinen Kontostand wissen. Ja? Wie viele Ehen sind dadurch zustande gekommen? Ja? Und da war der Kontostand leer und da war die Ehe auseinander. Ja? Das ist keine Basis. Wisst ihr, das Wichtigste in einer Ehe ist, dass du den hast, der die Ehe erfunden hat. Dann hast du nämlich den Baumeister der Ehe persönlich dabei. 25 Jahre darf ich jetzt mit meiner wunderbaren Frau zusammen sein. Manche fragen, was ist dein Geheimnis? So, jetzt kann ich dir genau sagen. Jesus. Wie Jesus? Jesus. Ja, hast du denn nie Probleme? Natürlich. Aber ich gehe zu dem, der die Ehe geschaffen hat. Ich sage, hier, Jesus, du hast meine Frau geschaffen, du kennst sie ja besser als ich. Form du sie und mich in dein Bild. Das ist für uns manchmal dann nicht so einfach, weil wir immer hoffen, ja, Jesus, du müsstest sie aber mehr verändern. Und Jesus sagt, das stimmt, aber dich muss ich erstmal verändern. Wenn wir aber beide kapieren in einer Ehe, Herr, wir haben beide Veränderung nötig. Wir brauchen beide die Veränderung in dein Bild. Dann haben beide die richtige Position, die sie haben sollen, nämlich in der Demut unter dem Kreuz, aufblickend auf Jesus. Das ist das Wichtigste. Gott möchte, dass der Mensch nicht alleine ist. Und ich glaube, dass Gottes Herz blutet, wenn er sieht, wie viel Einsamkeit es gibt. Ich bin ja auch öfters mal in Gefängnissen und ich habe in der Seelsorge mit vielen Menschen auch zu tun. Und in den letzten Wochen kriege ich so viele Anrufe. Ich bin alleine. Ich bin einsam. Ich kann nicht mehr. Und das tut mir im Herzen weh. Das ist ein großes Fund, was wir haben als Gemeinde. Manche Einsamkeit kommt auch, Gründe für die Einsamkeit, kommen wir zum dritten Punkt. Und der Hauptgrund ist im 1. Mose Kapitel 3, Vers 9 und 10. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nicht bekleidet war und ich versteckte mich. Verstecken, weglaufen, sich isolieren. Kann es vielleicht sein, dass eines der Gründe deiner Einsamkeit ist, weil dort in deinem Leben einfach zu viel Sünde ist? In dein Leben auch. Oh, die anderen sind so blöde, deswegen meiden die mich alle. Das kann sein, aber vielleicht bist du auch blöde. Wisst ihr, ich habe festgestellt, dass viele Leute in Einsamkeiten sind, weil sie selbst den anderen überhaupt nicht annehmen, wie er ist. Immer wollen sie ständig Leute verändern. Ja, wenn du so bist, dann habe ich mit dir Freundschaft. Und wenn du so bist, dann bist du blöde. Stellt euch mal vor, das würde Gott mit uns machen. Dann mal gute Nacht. Also, ein Grund für die Einsamkeit kann sein, durch die Sünde, dass ich mich verstecke. Ein wichtiger Grund der Einsamkeit ist das, was Jesus sagt in Matthäus 27, 46. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus war der verlassenste und einsamste Mensch, den es je gab am Kreuz. Er war selbst Gott, von Ewigkeit immer in Verbundenheit mit Gott Vater und dem Heiligen Geist. Und als er die Sünde auf sich nehmen musste, da musste Gott ihn alleine lassen. Gott duldet keine Sünde. Wir haben keine Vorstellung, was es für Jesus bedeutet hat, das auszudrücken. Diese Einsamkeit, die er am Kreuz hatte, war durch eine Gottverlassenheit. Und das möchte ich dir sagen. Vielleicht bist du noch kein Christ. Ich weiß nicht, ob alle Christen sind hier drin. Aber vielleicht ist das ein Grund deiner Einsamkeit, dass Gott nicht in deinem Leben ist. Du bist geschaffen, zum Ebenbild Gottes. Dein Herz kannst du mit der ganzen Welt nicht zufriedenstellen. Jetzt pass gut auf, was ich sage. Du bist so gewaltig geschaffen, dass nur Gott selbst deinen Durst stillen kann. Das musst du dir mal vorstellen. Die ganze Welt könnte diesen Durst nicht stillen. Nein, du brauchst ihn selbst, Gott. Warum? Weil du zu seinem Ebenbild geschaffen bist. Und das ist der Grund, warum Menschen, obwohl sie viel haben an Wert und Material, letztendlich oft todunglücklich sind. Das, was dein Herz zur Ruhe bringt, ist, wenn du in deinem Herzen endlich den reinlässt, der dir alles das geben kann, wonach du dich sehnst. Hundertprozentige Annahme, Vergebung von Schuld und Sünde, wahre, echte, bedingungslose Liebe, Geborgenheit, Vertrauen, Hoffnung über den Tod hinaus. Uns Christen kann gar nichts passieren. Was soll uns denn passieren? Manche sagen, ja, im schlimmsten Fall sterben wir. Und, ja, und dann geht das Leben ja erst los. Der Tod ist für uns die Eintrittskarte ins Leben. Hört sich doof an, der Satz, ne? Ist aber wahr. Wenn wir eine Sekunde beim Herrn sind, das würde schon lang zu sagen, Herr Jesus, ich möchte nie mehr zurück. Alle ihr diejenigen, die ihr das noch nicht habt, vielleicht ist das der Grund deiner Einsamkeit. Gründe für die Einsamkeit war die Gottverlassenheit. Und der Weg in die Depressionen führt oft über Einsamkeit. Oh, das ist für manche Leute, die in Depressionen sind, ein harter Weg. Die verstehen sich selbst kaum noch und dann versteht sie sowieso kaum noch ein Mensch. Und dann wird es ganz, ganz schwer. In Psalm 25, Vers 16 und 17 steht, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Enge meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Wisst ihr, was das Schlimmste ist in der Einsamkeit, gerade für depressive Leute? Dass sie keiner versteht. Wenn man keine Angstzustände kennt, wenn man das Gefühl nicht kennt, dass man erdrückt wird, dass man nachts nicht schlafen kann, weil die Nerven Karussell spielen und man das Gefühl hat, dass man überflutet wird von Ängsten, dann helfen nicht so eine Sprüche wie reiß dich mal zusammen und kannst vergessen. Wisst ihr, das Beste, was wir einen depressiven Menschen machen können, ist, ihn nicht zu bevormunden, ihn an die Hand zu nehmen und ihn durchzubeten durch dieses Tal und ihn Jesus groß machen und nicht kluge Sprüche bringen. Sei du froh, dass du das nicht hast, wenn du das nicht hast, sondern einen Menschen an die Hand nehmen und sagen, ich bete für dich. Und Jesus, der schafft das mit dir. Ja? Wir müssen wieder lernen, mit den Weinenden zu weinen. Das haben wir verlernt. Ja? Wir sind bei den Weinenden Klugscheißer geworden. Das müssen wir mal wieder ablegen. Wir müssen mal wieder mit den Weinenden weinen. Wie viele Leute habe ich in der Seelsorge erfahren, die gesagt haben, das meiste, was mich berührt hat, waren nicht deine Worte, sondern deine Tränen. Tränen können mehr ausdrücken als 1000 Worte. Und manchmal ist es gut, dass wir gar nicht reden. Einfach mal schweigen. Einfach mal ruhig bleiben. Gründe der Einsamkeit. Und etwas Wichtiges, ein Grund der Einsamkeit kann auch Schuld sein. Ja? Habe ich schon gesagt. Und etwas, ich lese uns jetzt mal etwas vor. Ich werde das gleich noch mal auslegen, nicht, dass die Frauen gleich durchdrehen. Sprüche 25, Vers 24, da steht, besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Das hat da Salomo gesagt, ja. Ich könnte aber auch sagen, dass umgekehrt genauso. Es gibt auch zänkische Männer, ja. Aber das ist eine Tatsache. Und Sprüche 27, Vers 15, ein tropfendes Dach, das einen vertreibt am Tag des Regengusses, und eine zänkische Frau gleichen sich. Übrigens gilt das aber auch für Männer, ja? Muss ich fairerweise sagen. Aber wisst ihr, es kann ein Grund sein, dass dich keiner besucht, weil du ein mürrischer Mensch bist. Manche älteren Leute sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, warum mich niemand besucht. Ich sage, weißt du, lieber Bruder, vielleicht liegt es auch ein bisschen an deiner Art, ja? Was? Ich bin doch nie unfreundlich. Nee, das stimmt. Deine Blicke haben mich schon dreimal jetzt umgebracht. Kann das sein, dass du einsam bist, weil du ein miese Peter oder eine miese Ingrid bist? Ja. Überprüf dein Leben mal vor Gott. Warum bist du einsam? Kann es vielleicht doch sein, dass du selbst immer nur niedermachst? Manche ältere Leute haben nie Besuch von Jüngeren. Vielleicht ist der Grund, dass du immer nur alles besser weißt und dass du den jungen Leuten das Gefühl gibst, niemand kann das recht machen. Da musst du dich nicht wundern, dass dich keiner aufsucht. Wisst ihr, was junge Leute brauchen? Junge Leute brauchen an erster Stelle ein Herz so groß wie dieser Raum voller Liebe. Und nicht immer nur alles besser wissen. Du musst junge Menschen das Gefühl geben, dass sie mit Jesus alles hinkriegen. Und das liegt an der Art, wie du mit ihnen redest. Wenn junge Menschen zu dir kommen, ich spreche jetzt auch zu euch Älteren, welche Botschaft habt ihr für sie? Als junger Mensch, da geht man nicht irgendwo mal ein Bier trinken und das ist Sünde und das ist Sünde und hier musst du weggehen und da musst du weggehen und so. Ja. Wenn du das machst, dann garantiere ich dich, du kannst deine Kinder in der nächsten Kneipe abholen. Denn da werden sie landen und sie sind dort gelandet, weil du ihnen nicht einen besseren Weg erklärt hast. Hast du vielleicht als älterer Mensch vergessen, wo du mal warst mit 15, 16, 13, 18? Das haben viele ältere Menschen vergessen. Ich bin aber dankbar, dass es auch ältere Menschen gibt, die das nicht vergessen haben. Und ich denke, das brauchen junge Menschen, ältere Menschen, die ein Herz haben für sie. Das ist ganz, ganz wichtig. Der vierte Punkt, Einsamkeit als Not. Einsamkeit als Not, das ist wirklich eine Not, diese Einsamkeit. In Psalm 102, Vers 8, da steht etwas. Und zwar, ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. So fühlt sich hier ein Mann Gottes. Wie ein einsamer Vogel auf ein Dach. Vielleicht fühlst du dich gerade auch so. Du sagst, Mensch, nicht nur dieser Psalmist, ich fühle mich auch so. In Psalm 27, Vers 10 steht, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Ihr jungen Leute, wenn ihr noch eure Eltern habt, dankt den Herrn dafür. Ja, dankt ihn dafür. Die Zeit kommt, möge Gott das schenken, dass es noch lange dauert, aber die Zeit kommt, wo sie eines Tages nicht mehr da sind. Und dann kannst du die Rufnummer, die du jetzt noch von deiner Mama oder von deinem Opa oder wem auch immer hast, haben. Und da wird keiner mehr rangehen. Aber jetzt geht noch jemand ran. Und am besten, du klingelst noch an der Tür, das ist noch besser. Ja. Im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 16 und 18, da steht, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten vor jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineintreten lassen. Ihm sei die Herrlichkeit in alle Ewigkeit, das sagt Paulus. Alle haben mich verlassen. Das ist nicht einfach, ja. Was meint ihr, wie viele Christen es gibt, die gestrandet sind? Ich werde mal eine Predigt halten über Friedhof der Gestrandeten. Ja. Wie viele Leute haben mal einen guten Anfang gemacht und sind irgendwo in der Mitte des Weges oder wann auch immer weggebrochen. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Wenn du einmal geschmeckt hast, wie herrlich das bei Jesus ist, dann kannst du weit wegkommen von ihm. Das bin ich auch gewesen. Ja. Aber weißt du was? Wenn deine Bekehrung echt war, dann wirst du an den Pfützen dieser Welt nie mehr Befriedigung deiner Seele finden. Nie mehr. Als ich von Jesus weg war und nichts mehr wissen wollte von ihm, weil ich enttäuscht war, bin ich in mein altes Leben zurückgefallen. Hat alles nichts gebracht. Völlig sinnlos. Ich bin irgendwann zurückgekrochen zum Kreuz und habe gesagt, Herr, es tut mir leid, dass ich das besser wusste als du, was Leben bedeutet. Aber ich möchte dich bitten, nimm mich ja auf. Denn ohne dich kann ich nicht mehr leben. Geht nicht. Du kannst mit mir machen, was du willst. Du kannst mich krank machen, du kannst mich arm machen, du kannst mich was ich mache. Mach mit mir, was du willst. Aber eins, ich habe nur eine Bitte, nicht mehr. Eine Bitte. Ich möchte nie mehr von dir getrennt sein. Und dann kannst du mit mir machen, was du willst. Aber du musst immer bei mir bleiben. Das ist alles, was ich will. Und ich bin dankbar, dass der Herr das erhört hat, dass er bei mir bleibt. Ja. Eines Tages werde ich vor ihm niederknien und werde sagen, Herr Jesus, das größte Wunder aller Wunder ist, dass du aus meinem Leben nie rausgegangen bist. Das ist ja unglaublich. Und dass du mich auch noch hier ankommen lässt und dass du mir dieses hier schenkst. In 1. Mose 23, Vers 2, da steht auch etwas von Einsamkeit als Not. Und Sarah starb zu Kiriat Arba, das ist Hebron im Land Kanaan. Und Abraham ging hin, um über Sarah zu klagen, um sie zu beweinen. Das macht auch Not, ja. Wenn man verheiratet war, jahrelang mit einem Menschen zusammen, Höhen und Tiefen erlebt hat und dann ist die bessere zweite Hälfte nicht mehr da. Oh, das ist nicht einfach. Und eins weiß ich aus meiner Seelsorge und aus meinem Leben. Den Ehepartner kann keiner ersetzen. Du kannst noch so viele Kinder haben, Enkelkinder, ist alles wunderbar und herrlich. Den Ehepartner kann keiner ersetzen. Und mein Gebet ist immer, Herr Jesus, du bist der Einzige, der diesen Menschen zur Seite stehen kann. Nicht umsonst sagt der Herr, dass wir die Witwen besonders nahe sein sollen. Wir haben keine Ahnung, was es für eine Frau bedeutet, wenn ihr Mann nicht mehr da ist und sie haben jahrelang eine gute Ehe geführt, ja, und plötzlich ist er nicht mehr da. Da fällst du in ein ganz tiefes Loch und weißt nicht mehr, hast das Gefühl, du kommst nie mehr ans Licht. Du hast um dich Menschen, die dir Trost spenden wollen, aber du bist in so einem Sog, ja, einen Tunnelblick, du siehst nichts mehr. Und dann brauchen diese Menschen Hilfe. Und zwar in Form von Tragen. Tragen. Das ist das Allerwichtigste. Einfach tragen. Ja, gerade jetzt, wo es zu Weihnachten geht, da wird so manches Herz schwer. Ja. Und das ist eine harte Zeit für Leute, die einsam sind. Menschen, die alleine sind, dann sehen sie vielleicht noch Fernsehsendungen, ja, und alle sind so zusammen und sie sitzen ganz allein, mit niemandem. Wisst ihr, ich könnte das gar nicht aushalten, glaube ich. Ohne meine Familie würde ich durchdrehen. Ja, ersten Weihnachtstag ist immer mein Happy Day von forever, ja. Dann ist meine Familie bei mir, dann lassen wir uns auch gut gehen, wir essen und trinken, ja. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Menschen da sind. Und das sollten wir wertschätzen, Geschwister. Wenn ihr dieses Jahr noch gemeinsam Weihnachten feiern dürft, so wie ihr seid, dank Gott auf den Knien. Egal, ob da eine Pute ist oder eine Currywurst oder ein trockenes Brot. Das ist nicht so entscheidend. Aber dass die Menschen, die du liebst, noch neben dir sind, das ist Reichtum pur. Und das wertschätze du. Darauf kommt es an. Einsamkeit als Not. Vielleicht musst du auch alleine dieses Jahr Weihnachten verbringen. Da möchte ich dir etwas vorlesen. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Ich höre dein Seufzen, deinen Schmerz, deine Pein. Du findest keine Ruhe, fühlst dich so allein. Kalt ist für dich diese Welt geworden, fühlst dich in ihr nicht mehr geborgen. Du meinst, dass viele Menschen dich nur hassen, die besten Freunde wollen dich verlassen. Ach, welchen Trost könnte ich dir geben, dass du wolltest getröstet weiterleben. Einen gibt es, der all deine Nöte sieht und dich von ganzem Herzen liebt. Er hat gehört von deinen großen Peinen, sagt dir, du bist nicht allein. Es ist der Herr Jesus Christ, der für uns am Kreuz gestorben ist, weil er lebt im Herzen mein, will ich für dich ein Fürbitter sein. Darum mit Gott vorwärts zum Sieg. Der Vater im Himmel hat auch dich besonders lieb. Jesus hat dich im Blick. Jesus hat dich im Blick. Das fünfte und vorletzte. Einsamkeit als Segen, das gibt es auch. Gott schickt seine Diener oft zuerst in die Wüste, bevor er sie zum Segen setzt. Merkt ihr diesen Satz? Bist du gerade in der Wüste der Einsamkeit? Dann bist du vielleicht in der Vorbereitungszeit für deinen nächsten Einsatz. Menschen der Stille sind Menschen des Segens und der Vollmacht. Wir brauchen oftmals diese Einsamkeiten auch. Eine Medaille hat immer zwei Seiten. Manchmal tut es weh, wenn Menschen sich auch distanzieren von jemandem. Es kann auch sein, dass du distanziert wirst, weil du so klar mit Jesus lebst, ja? Dann wandern Leute auch ab und sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, der ist mir zu verrückt geworden. Ja? Und dann tut das weh. Ich weiß, von was ich spreche. Als ich damals mich frisch bekehrt habe, ja, und ich habe dann irgendwann gemerkt, meine alten Freunde holen mich immer wieder in die Sünde, habe ich mich trennen müssen. Das hat weh getan. Das waren zum Teil Leute, die habe ich über alles geliebt. Die waren mir näher, vielleicht als Brüder. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mit denen immer zusammen bin, mache ich immer Mist. Und dann musste ich mich trennen. Und dann habe ich geheult vor meinem Gott. Habe ich echt geheult. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, das ist so schwer. Und wisst ihr, was ich gesagt habe? Herr Jesus, jetzt mach du eine neue Freundschaft. Und dann bin ich in die Gemeinde gekommen. Und da habe ich andere Menschen, junge Leute kennengelernt. Und dann hat Gott mir neue Menschen ins Leben geschenkt, ja. Die mir geholfen haben, auf den Weg zu gehen. Merk dir mal eins, wenn Gott dir etwas nimmt, dann nur dann, weil er dir etwas Besseres geben will. Auch wenn das wehtut. Das tut manchmal fürchterlich weh. Manchmal nimmt Gott uns Dinge weg, wo unser Herz zerbricht. Ich möchte das auch euch so sagen, ihr sind ja auch einige Witwen dabei. Gott weiß um eure Not. Gott weiß um die Schwierigkeit. Gott sieht eure Sehnsucht. Aber ich möchte euch heute etwas sagen. Erstens, eure Männer, die ich hier zum Teil auch kenne, die sind beim Herrn Jesus. Und wenn ihr als Frau eure Männer wirklich liebt, dann gönnt ihnen diesen Platz. Und eines Tages wirst du wieder vereint werden in Christus und mit deinen geliebten Menschen. Und dann steigt die größte Feier aller Zeiten. Und die wird nie aufhören. Wisst ihr, in Lukas 15, bei dem Gleichnis des verlorenen Sohns, da steht, und sie fingen an, fröhlich zu sein, und da steht nicht, und es endete. Steht da nicht, ganz nachlesen. Es wird immer bleiben. Das möchte ich dir so mitgeben. Aber diese Wüstenzeit, ein Mose, im zweiten Buch, Mose Kapitel 3, Vers 1, Mose musste erstmal Schafe hüten, und wir wissen, 40 Jahre Wüstenzeit, da steht in der Apostelgeschichte 7, 22 bis 30, 40 Jahre, da war er 80 Jahre, old man, ne? Alter Mann schon. Ja. Und mit 80 Jahren sagt Gott so, jetzt berufe ich dich. Das ist göttliche Mathematik, ja. Also ich weiß nicht, ob du jetzt noch einen 80-Jährigen, außer Gagofredi, den werde ich schon noch berufen, der ist besser auf den Beinen als ich, ja. Aber versteht ihr, das ist schon der Hammer. Einen 80-Jährigen zu berufen, da fing das Lebenswerk erst an. Ist für Gott kein Problem. Deswegen sage du nicht, du gehörst zum alten Eisen, wenn Gott einen 80-Jährigen erst anfängt zu bewegen. Ja, also Fredi, ihr habt noch genügend Zeit, ein bisschen über die 80 gerade. Ja. Ein Kaleb konnte von sich behaupten, meine Kraft ist, und Josua glaube ich auch, ne, meine Kraft ist wie in den ersten Tagen, da war schon 80. Das kann ich von mir nicht mehr behaupten, aber das ist schon gewaltig. Aber erstmal Wüstenzeit. 40 Jahre Wüste und dann hat er diesen großen Auftrag. Den zweiten, den ihr alle kennt, Johannes der Täufer in Markus 1, 4 bis 8 und Jesaja 40, 3. Der Rufende in der Wüste. Ja, Männer Gottes müssen in die Wüste und Frauen Gottes auch. Wüstenzeit ist die Vorbereitung zur größten Segenszeit. In der Wüste ist es aber manchmal unangenehm, oder? Am Tage Sonne, am Abend fürchterliche Kälte, Tiere und so, ja. Ist nicht einfach. Und in der Wüste, ich bin nicht gerne in der Wüste. Ja. Ich bin nicht gerne in der Wüste, aber Gott sagt, lieber Christian, ich bin dabei, dein Gebet zu hören. Du sagst, du willst mir ähnlich werden. Und bei dir sind noch so viele Ecken und Kanten, die muss ich schleifen und ich kann sie nur schleifen durch die Wüste. Und ich habe gelernt, das Geheimnis eines Lebens, das dann auch Schweres tragen kann, ist in zwei Worten. Kennt ihr die? Ja, Vater. Das ist leicht gesagt, ja. Aber schwer gelebt. Aber versuch, das, was dich Not macht, anzunehmen. Vielleicht der Verlust deines Ehepartners, deine Krankheit, die nicht weichen will. Ja? Versuch, dich durchzudrücken und sagen, ja, Vater, ich nehme es an. Ich möchte euch noch einen Tipp geben. Das, was dir vielleicht in deiner Beziehung Probleme macht, ist, dass du möchtest, dass der andere sich verändert in dem Bild, wie du ihn gern siehst. Wenn das das Fundament deiner Sichtweise ist, dann wirst du zerbrechen darunter. Der Schlüssel ist, sieh den anderen mit der Brille Jesu. Und die Brille Jesu sieht den anderen völlig vollendet in Jesus. Deine Brille sieht die ganzen Fehler. Und Jesus gibt dir die Brille und sagt, du musst auf mich schauen. Ja? Geh heute Abend mal auf deine Knie und sag, Herr Jesus, ich gebe mal meine Brille ab. Das ist eine Klugscheißerbrille, die sieht nur die Fehler. Ja. Gib mir mal deine Brille. Und dann siehst du plötzlich Eigenschaften, die hast du vorher nie gesehen. Ja. Plötzlich ärgerst du dich über deine Frau nicht mehr, wenn sie dir mal Korrektur gibt, sondern du merkst, Herr, du hast mir eine weise Frau gegeben, die mich nicht einfach laufen lässt. Und ich bin dankbar, dass ich auch so eine Frau habe, die mir auch mal sagt, wo ich stehe. Das ist ein Zeichen ihrer Liebe zu mir. Wenn ich ihr gleichgültig wäre, ja, dann würde sie mich einfach laufen lassen. Aber weil sie mich liebt, korrigiert sie mich, sagt, hallo, eine Mück, so nicht. Ja, und ich habe es angenommen. Ich darf das von mir aus so sagen, dass meine Frau mit die beste Seelsorgerin in meinem Leben ist. Ich vertraue ihr bedingungslos, weil sie mir ungeschmickt die Wahrheit sagt. Das tut nicht immer gut, bin ich ehrlich. Manchmal ärgere ich mich darüber auch, ja. Also manchmal sage ich, ja, danke für deine Meinung. Und innerlich kocht das. Ja? Aber dann sagt der Herr Jesus, hallo, sie ist deine Hilfe. Ja? Ja, hast recht, Herr. Und dann unser Herr Jesus. Von ihm lesen wir in Markus 1, die Verse 12 bis 13. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren und Engel dienten ihm. Bevor Jesus seine großen Predigten anfing, wo war er? In der Wüste. Merkt ihr eins, in der Wüste formt uns Gott. Die Wüste ist ein Ort, um zur Ruhe zu kommen auch. In Markus 6, 31 steht es. Wie manch einer von den Gläubigen ist in der Einsamkeit durch die Krankheit oder durch die Not in der Familie nahe zu Gott gekommen. Und daran haltet auch ihr fest, Familie Rabuti, das möchte ich euch so sagen, von ganzem Herzen. Ihr seid so Vorbilder, dass ihr unter das Wort kommt. Genau da ist der Sieg und haltet durch. Ich weiß auch nicht, warum Gott das mit diesem Kleinen so führt, aber ich weiß eins, am Ende wird Segen, großer Segen daraus kommen. Gott wird sich verherrlichen und daran glauben wir und daran halten wir fest und das lassen wir uns nicht rauben. Wir dürfen zu dem Herrn sagen, Herr Jesus, wir verstehen das nicht. Wir verstehen das nicht. Wir sind vielleicht auch wütend über manche Sachen, aber du wirst zum Ziel kommen. Dein Name wird verherrlicht werden. Und du wirst durch diese Not so verherrlicht wie nie zuvor. Und darum beten wir dich an. Das kannst du ruhig machen mit Tränen. Ist überhaupt kein Problem. Ja? Ein Ort zur Ruhe zu kommen und ein Ort des Gebetes. Lesen wir oft, dass Jesus an einsame Orte ging, Lukas 5, 16, und betete. Das müssen wir auch. Wisst ihr, ich bin ja auch ein Mensch, der oft mit Menschen redet. Ja? Das tue ich auch gern, aber das kostet viel Kraft. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, manches Mal bin ich so dumm, dass ich mir zu wenig Zeit nehme für die Stille. Und das rächt sich fürchterlich bei mir. Und deswegen ist das die wichtigste Lektion für mich, ist diese Oase der Einsamkeit allein mit Jesus. Als wir damals in einer großen familiären Krise waren, wie 100 Mal vorher in meinem Leben, kam eine Karte von Tante Gertrud. Wisst ihr, was da drinnen stand? Ich habe es heute noch im Kopf, schon über 20 Jahre her. Christian, mein Junge, suche die Stille mit Jesus allein. Das hat gesessen wie eine Bombe. Da habe ich gemerkt, das ist es. Tante Gerte, du hast recht. Und dann bin ich zu meinem Herrn gegangen und dann habe ich ihm all mein Herz ausgeschüttet. Wann hast du das letzte Mal dein Herz ausgeschüttet? Also ich meine jetzt nicht so ein Pflichtgebet. Ja, Jesus, und hilf mal den Kalle und den Fritz und den. Das meine ich nicht. Ich meine dein Herz ausgeschüttet. Darf ich dir mal noch eine Frage stellen? Wann hast du das letzte Mal geweint vor Jesus? Wir müssen wieder weinen lernen vor Gott. Versteht ihr? Wir müssen wieder weinen lernen. Wir müssen uns hinschmeißen und sagen, Herr, das kapiere ich alles nicht. Ich könnte durchdrehen, aber ich sag's dir jetzt. Und dann sag ihm bitte alles, was auf deinem Herzen ist, bombardier ihn damit. Sag, Herr, das verstehe ich nicht, hier verstehe ich dich, da, das verstehe ich auch nicht. Sag ihm das bitte. Und ich kann dann erleben, wenn ich dann aufstehe, ja, zum Schluss mache ich immer eins. Herr Jesus, bei allem, was ich dir gesagt habe, du hast das Zepter in der Hand, du entscheidest. Ich bin nur ein kleiner Mensch. Aber ich will mit dir ehrlich reden, weil du mein bester Freund bist. Du bist mein Ein und Alles. Und dich möchte ich nie belügen. Ich möchte so sein, wie ich bin. Das weißt du sowieso und das sage ich dir so. Und du weißt, eben habe ich dir erzählt, ich bin mit vielen Dingen nicht einverstanden. Aber wer bin ich denn, Herr? So ein kleiner Wurm, ja. Aber ich komme trotzdem zu dir. Ich weiß nicht, wo ich sonst hingehen sollte. Du bist der Einzige, der mich annimmt. Und vor wichtigen Entscheidungen, lesen wir in Lukas 6, 12 bis 13, Lukas 22, 40, hat Jesus sich auch in die Einsamkeit zurückgezogen. Mach das auch. Zieh dich zurück, wenn schwere Dinge vor dir sind. Such die Einsamkeit. Sag, Herr, rede zu mir. Und das letzte, wichtige Schritte, herauszukommen aus der Einsamkeit, mit Gott unterwegs sein. Das möchte ich dir so sagen. Ein Schritt ist, diene den anderen. Das ist ein Geheimnis, ja? In Psalm 68, Vers 7, da steht ein wunderbarer Satz. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück. Gott führt Einsame nach Haus. Ja? Und in Jesaja 41, 10 ist auch, dass die Rechte einträgt. Ja? Und das ist ein wichtiger Schritt, dass du dich von Gott herausführen lässt und sich offenbaren, wie dieser Mann am Teich Bethesda. Herr, ich habe keinen Menschen. Sage deine Not dem Herrn. Spiel dich nicht auf und denk, ja, aber ich kann doch jetzt nicht sagen. Doch, du darfst alles sagen. Alles. Wisst ihr, das macht doch Freundschaft aus, oder? Wer von euch hat einen guten Freund? Ich hoffe, dass wir alle einen guten Freund haben. Oder eine gute Freundin, ja? Aber wisst ihr, was das Allerwichtigste ist beim guten Freund? Den darf ich ungeschminkt sagen, wie ich denke. Und der hat mich trotzdem noch lieb. Der weist mich auch zurecht, haut mir vielleicht einmal auf den Deckel. Darf er machen, ja? Wenn, nur gnädig muss er sein, ja? Aber versteht ihr? Und so ist Gott. Haben wir vielleicht Angst, dass Gott beleidigt ist? Ist er doch nicht. Der kennt das, der weiß das sowieso alles. Wisst ihr, was Gott am meisten freut? Wenn wir vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt die Wahrheit sagen. Wisst ihr warum? Johannes 8. Die Wahrheit macht euch frei. Ist befreiend, ja? Und sich offenbaren. Der Segen der Gemeinschaft, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, Brechen des Brotes in Gebeten, ja. Apostel 2, 42. Beständig zu sein und im Dienst für andere den Segen erfahren. Der Segen kommt dann zurück. Ich habe festgestellt, je mehr man gibt, desto mehr bekommt man. Und gibt nicht in dem Bewusstsein, etwas zu erwarten. Wisst ihr, was meine Philosophie über das Leben als Christ ist? Sag ich euch. Ich erwarte nichts mehr von Menschen und nur noch alles von Gott. Deswegen können Menschen mich dann auch nicht mehr so nah sein. Versteht ihr? Ob ein Mensch Beifall klatscht, was ich mache, ob er mir die Zunge ausstreckt und eine Faust zeigt, ja? Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Jesus gibt, ohne was zu verlangen. Und ich habe festgestellt, wenn man das tut, dann schmeißt man den Teufel aus seinem Leben raus. Nimm das mit und betet für die Einsamen. Betet für die Einsamen, gerade jetzt in dieser verrückten Zeit, wo Leute isoliert leben. Das muss doch fürchterlich sein. Wisst ihr, was ich oft tue? Ich bete und sage, Herr Jesus, ich bitte dich von Herzen, schenk, dass keiner in dieser Situation ins Krankenhaus, wo meine Familie kommt. Ich flehe dich an von Herzen. Das muss grausam sein. Ich weine manchmal über andere Menschen, wenn ich mir vorstelle, stellt euch mal vor, da liegt jemand im Sterben, deine Mama oder deine Tante oder wer auch immer, und du kannst da nicht rein. Ich würde durchdrehen, ich würde Amok laufen. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich würde, glaube ich, verrückt werden. Und das lass uns mitnehmen. dass wir für diese Menschen beten. Und vielleicht kennst du jemanden, wo du sagst, ja, der ist momentan alleine. Ruf ihn doch mal an. Ruf ihn doch mal an. Und sag, weißt du, lieber Bruder, liebe Schwester, ich wollte einfach mal mit dir beten. Hast du Zeit? Wisst ihr, wie oft ich das schon gemacht habe? Und am anderen Ende habe ich nur gemerkt, ja, die konnten nicht mehr reden. Die konnten nicht mehr reden vor Bewegtheit. Nur, ich habe sie nur angerufen, ich möchte nur mit dir beten. Aber das war für sie alles. Du denkst an mich? Ja, natürlich denke ich an dich. Und weißt du, was noch viel schöner ist? Jesus denkt an dich. Und der ist bei dir. Ich kann jetzt nicht zu dir, leider nicht, aber Jesus ist da. Amen. Ich möchte mit uns noch beten. Wenn wir können, dann stehen wir auf. Und wenn wir es nicht können, bleiben wir sitzen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so von Herzen danken, dass du uns durch und durch kennst. Das Schöne ist, dass du uns nicht nur kennst mit all den Fehlern, sondern du hast die Macht, uns so zu verändern, dass wir selbst das manchmal nicht glauben können. Und am allermeisten möchte ich mich bei dir bedanken, geliebter Vater, dass du das Wertvollste, was du hattest, für mich ganz persönlich auf diese Welt geschickt hast. Mehr brauchst du nicht zu beweisen, mehr geht nicht. Und Herr Jesus, dass du gekommen bist, dass du dem Vater so gehorsam gewesen bist, dass du diesen Weg gegangen bist, für mich, für uns, wer sind wir überhaupt? Wir können einfach nur sagen, danke, Herr. Und wir danken dir von Herzen, dass du gerade, wenn es dunkel wird in unserem Leben, dass du dann bei uns bist. Wo sollten wir sonst hin, Herr? Ich weiß auch nicht, wo ich hingehen sollte mit meinen Sorgen, wenn du nicht da wärst, Herr. Heute Abend möchten wir gemeinsam dir dafür danken, dass du dir immer wieder Zeit nimmst für uns. Dass du wirst einfach nicht müde, dir immer wieder unsere Sorgen anzuhören. Und du gehst noch einen Schritt weiter. Mitten in diesem ganzen Verrückten um uns rum und in uns, da trägst du uns auch durch. Wenn wir gar nicht mehr können, Herr Jesus, wenn auch die Worte versagen, dann trägst du uns hindurch und der gute Heilige Geist vertritt uns im Gebet. Das sagt dein Wort. Und deswegen möchten wir jetzt nochmal gemeinsam für alle bitten, die einsam sind, dass du ihnen begegnest. Herr, wir legen dir all die Menschen hin, die durch diese ganzen Maßnahmen völlig abgeschottet sind von der Familie. Die jetzt vielleicht irgendwo im Sterben liegen und keiner kann Abschied nehmen. Bitte greif du ein. Und von ganzem Herzen rufen wir zu dir, Herr Jesus, mach diese fürchterliche Situation am Ende. Und erbarm du dich, Herr Jesus, erbarm du dich und halte uns als Gemeinde hier gesund. Und sei bei allen, die es anders erfahren. Danke, dass du uns aus jeder Einsamkeit herausholen kannst. Amen.